Radio Hagen, der Podcast.
Und mein Gast ist Dennis Kassel, hallo.
Ja, moin moin.
Und wir sind, ja, Podcast-Kollegen. Ich meine, wir machen das hier schon, ich glaube, seit 2007 oder so. Da wusste noch niemand, was überhaupt Podcast ist. Und da haben wir das auch so ganz unbeholfen gemacht. Du machst jetzt seit einiger Zeit den Podcast Nie wieder Alkohol.
Nüchtern betrachtet, genau.
Nüchtern betrachtet, ja. Genau. Niewiederalkohol.de ist, glaube ich, die Homepage. Nüchtern betrachtet. Was ist der Vorteil, wenn man Dinge nüchtern betrachtet?
Naja, vor dem ganzen Kontext würde ich sagen, ist der Vorteil, dass man nicht die ganze Zeit vor irgendwas wegrennt, so in dem Fall. Und ich würde sagen, dass ein nüchternes Betrachten immer dabei hilft, einfach einen Realitätscheck zu haben, damit du die Realität nicht komplett ad acta legst und vergisst zum Beispiel.
Es geht auch in diesem Podcast, wird dem einen oder anderen jetzt schon klar sein, nicht darum, Dinge abzuwägen und eine politische Diskussion zu führen.
Das ist kein Stoiker-Podcast.
Oder so. Ja, genau. Es wäre auch irgendwie mal so 5 Minuten Pause, bis wieder was gesagt wird.
Ja.
Es geht tatsächlich um das Thema Alkohol, beziehungsweise eben nicht mehr Alkohol zu sich nehmen. Und das Ganze hat bei dir auch einen persönlichen Hintergrund. Ich habe das so ein bisschen aus der Ferne mitbekommen, weil wir mal zu tun hatten, Sprecherjobs etc. pp. Und irgendwann war so ein bisschen Funkstille bei dir. Und irgendwann hast du dann auch gesagt, warum Funkstille bei dir war. Vielleicht sagst du mal, was so für dich das prägnanteste Bild ist, was bei dir im Kopf auftaucht, wenn du sozusagen dann nochmal, wenn dir nochmal klar wird, ja, ich hatte ein echtes Alkoholproblem.
Boah, das prägnanteste Bild heutzutage ist der große Unterschied in der Wahrnehmung von passiv zu aktiv. Also ich war halt, also um es vielleicht einfach kurz zu umreißen, ich habe in Summe 22 Jahre lang total missbräuchlich getrunken. Ich wusste damals nicht, dass es missbräuchlich trinken heißt, aber hat halt so ganz typisch angefangen mit dem Feierabendbierchen und wir kennen uns ja damals auch noch ein bisschen über die Musikszene damals in Hagen und so. Und es war halt das typische Feierabendbierchen, hat dann halt geendet in Leberschaden, gelbe Augen, Ödem in den Beinen, so alles kurz vor Venenverschluss und eine nicht mehr allzu hohe Lebenserwartung. Das war Ende August 2019 und dann habe ich halt irgendwann aufgehört, sag ich mal. Ich habe dann so mich mit meiner Geschichte ein bisschen beschäftigt, habe versucht wieder am Leben teilzunehmen, habe da dann angefangen, meine Geschichte runterzuschreiben, ein Buch zu schreiben. Da habe ich meine WhatsApp-Nummer reingeschrieben damals. Daraufhin haben sich, weil das dann relativ gut angenommen wurde, das Buch, und dann so ein bei einem Versandhaus, sag ich mal, ein Bestseller wurde, haben sich viele gemeldet und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, es wäre sinnvoll, vielleicht dann auch einen Podcast dazu machen, weil irgendwie da sich Dinge zu erzählen und es viele Sichtweisen dazu gibt. Und ganz generell ist es ja einfach ein tierisches Tabuthema, wo ja kaum jemand drüber spricht oder mal ein Gesicht dazu zeigt oder ja auch einfach sich ganz viele Mythen drum ranken und es auch einfach per se kaum jemand ansprechen will, ob es jetzt im Bekanntenkreis ist oder was auch immer. Und ich hätte mir auch nie glauben oder träumen lassen, dass das so viele Menschen betrifft, weil am Anfang hätte ich gedacht, ja, okay, das typische Bild vom Alkoholiker ist so da draußen der ältere Mann, der irgendwie auf der Parkbank sitzt oder so, aber Pustekuchen sind halt wirklich 1:1 genauso junge Mütter wie der alte Rentner, wie der Immobilienmensch, wie selber Menschen aus Medizinbereich, wie aus jeder Schicht und jedes Alter. Das Jüngste, was ich dabei hatte, war 21 und das Älteste, was neulich nochmal so ein Programm gebucht hat, war 88 bis jetzt, wo sie sagte, sie wollte jetzt nochmal anfangen. So, wo ich sehr überrascht war, auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr breites Thema, was ich am Anfang nicht dachte und deswegen ist halt sehr, sehr viel Feedback gekommen und inzwischen seit über 200 Folgen erzähle ich da aus eigener Geschichte, aus Geschichten von Menschen, mit denen ich da inzwischen habe, zusammenarbeiten dürfen und versuche halt generell einfach nicht dieses typische, boah, ab jetzt wird dein Leben vorbei sein, wenn du nichts mehr trinkst, sondern hin zu, boah, es ist ein tierischer Gewinn, wenn du nicht mehr trinkst.
Ist so ein bisschen, ja, ich kenne dieses Bild beim, ich glaube, das ist aus diesem Endlich-Nichtraucher, dass man sich, wenn man raucht, eigentlich viel zu kleine Schuhe anzieht. Und wenn man dann raucht, zieht man diesen Schuh aus und fühlt sich befreit und super gut. Aber ja, man müsste ja gar nicht den viel zu kleinen Schuh anziehen. Dann hätte man das Problem ja gar nicht.
Ja.
Ist vielleicht ein bisschen ähnlich.
Ja, ich habe das immer so betitelt, als wäre es, wenn so eine Käseglocke von mir genommen worden wäre, weil ganz viele Empfindungen, aber auch, ne, wegen dem nüchtern Betrachten, wie gerade schon gesagt, auch Zugang zu mir. Hat sich ja wieder völlig verändert, weil ich habe mich ja sehr lange vor mir selber, vor dem normalen Leben versteckt und das halt auch mit Alkohol getan. Und da, glaube ich, ist nochmal ein großer Unterschied zwischen zum Beispiel Rauchen und Alkohol, weil Alkohol eine sehr, sehr psychische Nummer ist. Das heißt, wenn du simpel gesagt, du möchtest dich jetzt den Klassiker, du möchtest dich entspannen oder du willst ein bisschen sozialer werden, willst ein bisschen Mut, sowas. Und dann nehmen halt ganz viele Menschen irgendwie dann mal Alkohol dazu, weil es auch einfach bei uns in der Gesellschaft relativ gut dazugehört. Wenn du dann aber nicht den Absprung schaffst und merkst, guck mal, das hat mir jetzt in irgendeiner Form geholfen und ich will es das nächste Mal wieder, dann hast du schon Tür und Tor geöffnet dafür, dass du öfter mal wegen was trinkst und dann hast du schon eher ein Problem und dann merkst du, glaube ich, nicht, dass dein Schuh klein wird oder du den kleinen Schuh anziehst, sondern das ist halt sehr schleichend und sehr tückisch tatsächlich.
Du hast ja gerade so nebenbei gesagt, ja, dann habe ich halt aufgehört. Mhm. Also vielleicht kannst du mal einmal ganz kurz sagen, wie dieser Prozess war. Du hast ja, es war wahrscheinlich nicht so einfach, dass du einfach aufgehört hast.
Naja, also dazu muss man sagen, ich habe mir das ja wirklich sehr lange vor mir hergeschoben und ich war mir, also ich habe das gerade schon mal so ein bisschen gesagt, wenn du weißt, dass du zum Arzt müsstest, du gehst aber nicht zum Arzt, weil du weißt, der Arzt wird dir sagen, du hast ein Problem, dann gehst du da nicht hin. Diese Logik macht in dem Moment dann Sinn, aber eigentlich weiß man, man hat ein Problem, man gesteht sich aber nicht ein, weil man müsste ja mitteilen, sich selber mitteilen vor allem, dass man vor einem riesigen Scherbenhaufen steht und schon ganz lange ganz falsche Dinge tut. Und das ist natürlich alles so ein bisschen in mir gereift und ich hatte dann am Ende, war das schon so, dass ich sehr, sehr viele körperliche Entzugserscheinungen hatte. Also das erste Mal gemerkt habe ich das, da habe ich, weiß nicht, 5 oder 6 Stunden am Stück geschlafen und bin tierisch fahrig aufgewacht und so ein Zeugs, konnte nicht mehr geradeaus gehen, habe Situationen abgebrochen, musste mich irgendwie auf leeren Magen übergeben und all so ein Zeugs. Und damit wächst natürlich die Angst davor, was ist, wenn du wirklich aufhörst, wie schlimm wird denn dann der Entzug? So, und das habe ich dann auch noch jahrelang mehr oder weniger durchgezogen. Und hier die Warnung generell, bitte nicht in Eigenregie machen, wie ich es damals gemacht habe, weil das hätte auch im Wachkoma und sowas enden können, weil es wusste keiner was. Und es war wirklich ja so, wie gerade schon gesagt, mit Venenverschluss, mit allem. Und ich habe von morgens bis abends getrunken, war so ein Pegeltrinker. Ich habe auch am Tag, also nicht pro Nacht, sondern am Tag keine 2,5 Stunden mehr geschlafen und nichts, weil es einfach nicht ging. Und habe dann ohne medizinisches Feedback und ohne Feedback-Schleife hat aufgehört. Mein Vorteil in Anführungsstrichen war, dass ich an dem Morgen noch gar nicht wusste, dass ich aufhören werde. Also habe normal mein Ritual durchgezogen, habe mich erstmal auf meinen halben Pegel gebracht und habe dann das erste Mal in meinem Leben tatsächlich Herrn Dr. Google gefragt, was man ja schon bei Schnupfen nicht tun sollte, weil dann weiß er in der Regel schon, das wird nicht gut enden für dich. Aber es verdichtete sich halt sehr, dass das nicht gut aussieht bei mir. Und dann kam noch was dazu, noch was dazu, noch was dazu. Auf jeden Fall wurde dann die Angst, dass ich, weil ich einen Sohn habe, dass ich keine Zeit mehr mit meinem Sohn haben würde, die war größer als die Angst vor dem Entzug. Und dann bin ich sehr kurz entschlossen aufgestanden und habe den Rest, den ich da hatte, weil damals habe ich mir so eine Wodka-Mischung immer fertig gemacht, also eine Flasche Wodka am Tag plus, weiß nicht, 7, 8 Biere plus Schnäpse und alles, was so da war halt, hab das tatsächlich aber auch irgendwie für mich laut ausgesprochen, sodass das wohl mein letzter Schluck Alkohol war, hab den weggeschüttet. Und zum Glück ist halt nichts passiert. Ich bin weder in Wachkoma noch in tierische Entzugserscheinungen reingerutscht, was mein Glück war, rückwirkend. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie lang der Tag jetzt war. Also ich habe dann noch 2 guten Freundinnen dann so zwischendurch geschrieben, weil ich halt auch, also positive, und ich fand die in dem Fall lustige, so Halluzinationen am Himmel gesehen habe, weil das so ein Sommer war und so. Die haben auch gedacht, jetzt dreht er völlig ab, mehr oder weniger. Die wussten ja auch von nichts. Bin aber in Anführungsstrichen zum Glück sanft daraus gekommen, weil ich ja schon auf meinem Pegel war, mehr oder weniger. Aber ab da habe ich dann tatsächlich auf einen Schlag aufgehört, dann genau.
Ich hatte gerade so einen Gedanken, wenn das Umfeld so gar nichts merkt, hast du hinterher so gedacht, Mensch, Hut ab, das hast du aber richtig gut versteckt bekommen, oder hat dich das vielleicht auch total erschrocken, weil wenn die Leute, die einem total am Herzen liegen und umgekehrt, also gegenseitig, sowas dann nicht merken, dann ist es ja schon ganz schön perfide sozusagen, ne?
Ja, ich sag immer, ich hatte ganz schön viel Willenskraft, halt nur völlig falsch gerichtet. Ne? Also ich habe das ja sehr gut durchgezogen scheinbar und war ja auch sehr professionell da drin. Was ich heutzutage immer noch merke, ist, dass ich diese Fähigkeit habe zu Schauspielern. Wenn ich das nicht, ich achte darauf, dass ich es nicht tue, aber theoretisch wäre das so, als wenn du mal kreativ, wie heißt das denn, wenn man kriminell gewesen wäre und du hast das Gen so zu denken, dann ist es ja nie auf einmal weg. Man kann sich ja einreden, dass man es nicht mehr machen sollte und so weiter, man kann sich ja leugnen, aber theoretisch wäre die Fähigkeit noch da. Also die habe ich wohl, glaube ich, immer noch, aber ich werde besser da drin, nicht Dinge mit mir selber auszumachen. So. Und ich fand das, also am Anfang hatte ich wirklich Bedenken davor, dass die ganzen Leute um mich herum merken, dass ich jetzt auf einmal völlig anders bin, sodass die dann halt auch enttäuscht werden, weil ich die ganzen Jahre vorher anders war. Ich habe aber zum Glück sehr schnell gemerkt, dass ich genauso einen in der Klatsche habe wie vorher auch, dass das keinen großen Unterschied macht, nur dass ich halt nervöser war am Anfang. Das hat sich aber sehr schnell gegeben. Und rückwirkend verstehe ich selber nicht mehr, was ich da gemacht habe. Also deswegen nicht nur vor den Leuten. Das, ja, war dann irgendwie eine Leistung, das hinzukriegen. Jetzt nicht unbedingt in die richtige Richtung. Aber deswegen genieße ich es heutzutage umso mehr. Ja, wenn ich ehrlich sein darf, wenn ich nicht vor irgendwas überlegen muss, wenn ich einfach sein darf, so, ohne dass irgendwie Versteckspiel herrscht. Das genieße ich halt immer noch und bin immer noch sehr dankbar dafür.
Die kriminelle Energie, die bleibt, das Verrückte bleibt auch. Leider bleibt natürlich auch das Potenzial, ein Trinker zu sein. Also bist du, glaubst du, du bist gefeit dadurch, ja also da zu sagen...
Ganz früh aber schon. Also ich habe da sogar am Anfang den Fehler gemacht und da war ich 3 Monate aus dem Zeug. Ich wusste, dass ich damit fertig bin und ich habe das damals schon Bulletproof für mich genannt, weil das ist ein großer Unterschied zu dem, was man normalerweise macht. Jeder, der schon mal vom Alkoholiker gehört hat, hat ja immer gehört, da gibt's Rückfälle und dieses und jenes. Das ist ja ein ganz weit verbreitetes Bild und ist auch leider bei ganz vielen Menschen so. Mir war nur relativ schnell klar, dass ich ja gar nicht Lust habe, Verzicht zu üben, also Verzicht im Sinne von, boah, ich darf das nie wieder, sondern mir war relativ schnell klar, dass es ein, boah, ich brauche ja nie wieder und ich muss ja nie wieder. Und das ist ja ein sehr befreiender Gedanke, was auch wieder mit dieser Passivität und Aktivität zu tun hat. Früher habe ich mich vor allem versteckt, heutzutage darf ich an allem aktiv teilnehmen. Und von daher war das überhaupt keine Frage, weil das jetzt sich, wenn ich anfangen würde, was zu trinken, dann würde ich mich um unfassbar viele Dinge berauben. Und allein deswegen würde ich es nicht machen. Also ich bin natürlich auch nach draußen gegangen, dass jetzt viele Leute so die Geschichte kennen und hören und so. Allein das ist auch ein Commitment nach draußen von mir aus. Ja, bräuchte ich in dem Sinne nicht. Und ich habe jetzt mehr oder weniger jeden Tag einfach mit dem Thema auch zu tun. Aber halt eher auf eine Art und Weise, dass ich mir denke, ich bin es jetzt nicht leid, sondern ich lerne ja jeden Tag Munition gegen das Zeug. So, und von daher keine Rückfallgedanken. Ich habe sogar Alkohol zu Hause tatsächlich. Und das sind auch so Weinflaschen, die ich dann schon meiner Nachbarschaft verschenke oder so. Oder einfach, weil ich ein Regal da habe, was halt ohne Flaschen doof aussieht. Deswegen ist noch was da. Bei mich selber tangiert es null. Absolut null.
Hast du in der Zwischenzeit schon mal wieder Wodka gerochen?
Ja, ich habe auch Leute nach Hause gefahren, die nach Bier riechen ohne Ende. Ich bin auch mit Leuten normal in Kneipen gewesen oder auf Veranstaltungen oder so. Oder sowas beim Tennis, wo ich spiele, wo wir dann halt sowas wie Thekendienst haben. Da geht ja über einen Tresen wie sonst was. Macht mir null. Ich bringe den Leuten ganz normal, wenn sie das haben wollen, bringe ich denen ein Tablett Bier. Ich muss die ja nicht missionieren. Das ist ja meine Geschichte. So, das macht mir nichts.
Ich glaube, die Dunkelziffer, wir haben gerade mal schon über so Gesundheitskosten, die der Alkohol verursacht, gesprochen. Da sagt man ja, der Staat verdient ja da gut, deswegen macht er dann ja nichts gegen, wenn man mal dagegen hält, wie viele offene Beine und Unfälle in Betrieben und Verkehrsunfälle und so dagegen zu rechnen sind eigentlich, da ist dann ein ganz schön anderes Bild. Warum ist der Alkohol in unserer Gesellschaft eigentlich so eine heilige Kuh?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, eine Mischung aus, war immer schon so, ein bisschen Scham und ein bisschen, ich sag mal, zu wenig praktische Aufklärung, würde ich wahrscheinlich sagen. Dass es normal ist, das habe ich mich aber irgendwann schon vor 4 Jahren oder so irgendwann gefragt, fährst du normal an eine Tankstelle, wo es eigentlich um Autos und um Straßenverkehr geht und das Einzige, was du da kriegst, ist Zucker und Alkohol, mehr oder weniger, was da steht. Ganze Wände voll mit Wein und so ein Gedöns, was ich nicht verstehe. Oder im Supermarkt das Letzte, was du vorne kriegst, sind auch Süßigkeiten und halt irgendwie noch ein Schnäpperchen oder so. Aber ich glaube, viele wachsen damit auf, dass es erstmal als cool erscheint. Und wenn man dann später dagegen schießen würde, dass es nicht cool ist oder andere Seiten hat, dann kommt es einfach nicht gut an und da traut sich kaum jemand dran. So, und deswegen ist für mich ganz wichtig, nicht Leuten irgendwie jetzt das Bierchen wegzunehmen oder so oder zu missionieren, sondern eher halt einfach aufzuklären, dass das auch normal ist. Weil ich meine, wie verquer ist das, dass du, wenn du viel verträgst, bist du gut angesehen, hast ein Problem, bist du nicht gut angesehen. Also was denn dann? Dann sollte man sich schon entscheiden in irgendeiner Form. Das versuche ich halt, deswegen bin ich halt früh dann rausgegangen mit dem Gesicht dazu und denke halt so, wer Fragen hat, dazu gerne, aber ich werde niemandem was wegnehmen. Deswegen, ich schenke Leuten aus, ich schenke auch meinen Leuten ringsrum, wenn das sein soll, dann bringe ich einen Kasten Bier mit, das ist mir Granaten egal. Wenn ich wüsste, jemand hat ein Problem, würde ich was dazu sagen oder mich anbieten von mir aus, auch da würde ich jetzt keinem auf den Schlips treten wollen, aber cool ist es in Anführungsstrichen, glaube ich, deshalb, weil es nicht hinterfragt ist und weil einfach ganz viel so Halbwissen kursiert.
Jeder, der das jetzt hört, hat wahrscheinlich mindestens einen im Bekanntenkreis, wo er sagt, ups, da könnte ein Problem sein. Hast du dann einen Handlungstipp, was man machen sollte? Weil jeder hat dann wahrscheinlich auch schon mal nachgedacht, soll ich ihn mal drauf ansprechen oder so? Ach nee, lieber nicht.
Ja, also ganz grundsätzlich würde ich leider, das habe ich auch ganz viel so, wenn es um Co-Abhängigkeiten geht, mit Leuten darüber spreche, du kannst niemanden, auch ich kann niemanden da rausholen, wenn der das nicht will. Also kann sein, dass entweder jemand muss wirklich erst auf dem Boden landen, so wie ich das damals gelandet bin, oder jemand hat so eine Erkenntnis und dann wandelt sich was. Aber derjenige, der aufhören will, muss selber aufhören wollen. Ansonsten passiert nämlich Folgendes, was ich auch getan habe, wenn denn mal was aufgeflogen ist, trotz aller guten Schauspielerei, dann zieht man sich mehr zurück und ist mit sich erstmal unzufrieden, weil das Versteckspiel ja nicht gut genug war. Und das würde bedeuten, dass wenn du jetzt einem lieben Menschen, einem Verwandten, was auch immer, dem Partner von mir aus, dem rückst du zu nah auf die Pelle, dann wird er sich wahrscheinlich, wenn er noch nicht weit genug ist, eher für den Alkohol entscheiden als für das Gespräch. Und dann wird die Basis, auf dem so ein Gespräch stattfinden könnte, immer dünner. Das heißt, man kann es darauf hinweisen, man kann zwischendurch was sagen, aber wenn dann abgeblockt wird, kannst du in dem Fall, und so leid mir das tut, nicht viel tun. Und im Überspitzenbild ist es bei zumindest Co-Abhängigen so, dass wenn jemand das Ziel hat zu ertrinken, dann kannst du den nicht ans Ufer ziehen. Das funktioniert nicht. Du kannst für dich nur entscheiden, ob du da bist, wenn jemand sich dafür entscheidet, wieder an Land zu kommen. Aber du kannst es nicht an sich machen. Was man aber machen kann, finde ich, man darf sich damit informieren. Man kann auch mal sagen, ey, guck mal, hier ist so ein von mir aus. Deswegen ist es ja so ein anonymes und gutes Medium dafür. Zum Beispiel sagen, ich habe da einen Podcast, hör mal rein zum Beispiel. Oder ich habe Bedenken bei dir, wie wäre das denn mal? Und jeder für sich selber darf sich, finde ich, zumindest die Frage stellen oder die zwei Fragen stellen, ob man ein Problem hat oder nicht. Und ich würde es an zwei Sachen grundsätzlich erstmal festmachen. Und dabei rede ich jetzt so für die, naja, locker 80% der Menschen, die eher so funktional trinken und die im Leben noch klarkommen und die jetzt nicht die Hardcore-Alkoholiker sind, sondern die, die eher psychologisch abhängig sind. Da würde ich immer sagen, erstens, wenn du 30 Tage am Stück aufhören kannst und das ist dir nicht schlimm für dich, das ist schon mal gut. Wenn nicht, erster Anhaltspunkt. Wenn du wegen was trinkst, also wegen Entspannung, vermeintliche Entspannung, ich würde jetzt hier Gänsefüßchen zeigen und so. Wenn du trinkst, um was zu machen, also wenn du es nicht wertfrei trinkst, und die beiden Sachen in Kombination, dann hast du zumindest das Potenzial dafür, dass es ein Problem wird. Wie gerade schon gesagt, du merkst nicht, während deine Schuhe enger werden, aber du ziehst sie dir nach und nach an und du gewöhnst dich dran. Und da kann jeder für sich selber gucken oder auch seinen Lieben mal als Tipp mitgeben. In der Regel bist du oft leider machtlos. Man kann nur ein, zwei, dreimal darauf hinweisen. Wenn man merkt, der Mensch zieht sich zurück, deswegen bringt es nichts, umso mehr nachzubohren oder hart zu werden, weil das wird genau das Gegenteil hervorrufen. Man wird derjenige, der trinkt, wird noch erfinderischer im Verstecken.
Du hast ganz viele Leute, hast du gerade schon gesagt, durch dieses wahrscheinlich Unvorsichtige, die WhatsApp-Nummer da reinschreiben, hat sich das entwickelt, die dann sozusagen deine Hand, die du ausgestreckt hast, auf jeden Fall dankend angenommen haben. Ich weiß nicht, du hast ja gerade gesagt, der Älteste und der Jüngste, ich weiß nicht, welcher Fall sozusagen exemplarischer ist oder plastischer ist. Kannst du von einem der beiden mal die Geschichte erzählen, wie die sich bei dir gemeldet haben und was du denen mitgeben konntest, wie ihr euch dann so weiter bewegt habt?
Ich würde vielleicht gar nicht eins von den beiden, also wegen dem Alter her, nehmen, weil mit der einen, zum Beispiel mit der älteren Dame, habe ich jetzt nur ein bisschen per Mail gehabt, weil ich das so irre fand irgendwie. Aber jetzt, ich mache ja auch so 1:1 Mentorings mit Leuten, ne? Also die dann mehr als ein Podcast, mehr als ein Buch, mehr als ein Programm und sowas haben wollen, wo wir dann 1:1 an deren Fallbeispielen dran gehen zum Beispiel. Und da war zum Beispiel ein junger Mann, damals so ungefähr mein Alter, so Anfang 40 zu dem Zeitpunkt, so aus dem medizinischen Bereich auch und eigentlich gefestigt, gerade eine Tochter von 8 Monaten. Da war es aber so, er wollte unbedingt aufhören, hat auch schon 20 Jahre getrunken, bayerischer Raum mehr oder weniger, wo das dann auch nochmal fast normaler ist als jetzt hier bei uns so ein bisschen im Pott. Und da war alles so, wenn die Frau es mitgekriegt hätte, dann wäre schon Sense gewesen und da gab es halt nur noch diese eine Chance. Und dann haben wir gesprochen und dann war alles gut, lief erstmal okay. Er hat mir aber dann gesagt, nach dem ersten Gespräch, er hat dann danach an dem Abend noch getrunken und wir hatten dann so einmal die Woche haben wir uns getroffen oder virtuell getroffen quasi, haben gesprochen und da sagt er dann, ja, er überlegt, ob er das danach heute auch nochmal tut. Und dann habe ich ihm mehr oder weniger, das war gar nicht geplant, aber habe ihm so eine 1,5 Stunden Brandrede gehalten. So, er hat immer wieder dazu gesagt und so. Und dann am nächsten Morgen hat er gesagt, irgendwie hat er gesessen, weil er hatte keinen Bock, sich das auch mal anzuhören. So, und das hat einfach, das so doof das jetzt ist, das ist nicht die Regel. Ne? In der Regel arbeitest du schon einen Monat, zwei mit den Leuten zusammen, bis dann wirklich Klick ist, bis du rausfindest, wo es denn herkommt, welche Gefühle oder Emotionen vielleicht nicht noch nicht gerade sind und so, warum man denn trinkt, was der Grund eigentlich dafür ist, was man trinkt und bis man so die ganze Wertung vom Alkohol geändert hat. Das dauert halt ein bisschen. Aber bei ihm war es dann damals so und da hat sich dann halt sehr viel naja, wir haben halt weitergemacht, aber es war schon alles gut. Also wir haben dann trotzdem 2 Monate miteinander gesprochen. Da hat sich aber halt dann echt ein schönes Verhältnis zum Beispiel raus ergeben. Und was viele Menschen unterschätzen, ist, dass wenn du Alkohol trinkst, dann hast du ja zum Beispiel jetzt eine Sorge oder willst jetzt entspannen. Und dann musst du ja nur einen relativ kleinen Aufwand betreiben, bis du eine Wirkung spürst. Das heißt, das Belohnungssystem ist sehr kurzfristig und das ist ein sehr, das ist so schnell wie es kommt, ist so schnell ist es auch wieder weg. Ich versuche den Leuten immer beizubringen, dass sich das voll lohnt, das Belohnungssystem mal mit zu ändern, dass du halt eine langfristige Belohnung von irgendwas findest, dass du zum Beispiel eine innere Haltung entwickelst, dass du Probleme selber lösen kannst oder dass du ehrlich sein darfst in meinem Fall oder dankbar für Dinge oder so. Und bei dem besprochenen Beispiel war es halt zum Beispiel so, dass er dann irgendwann sagte, er wäre normalerweise jetzt in so einem Park in München oder Münchner Umland gewesen und normalerweise hätte er dann gescannt, wo kriege ich hier mein Bier her, wo kann ich was trinken und so weiter. Und weil er das aber nicht gemacht hat, hat er das erste Lächeln seiner Tochter gesehen. So. Und dann denkst du natürlich, siehst du, das ist das Belohnungssystem für lange, das nimmt einem niemand mehr. Und wenn du einmal verstanden hast, dass der Alkohol dir halt de facto null hilft, sondern dich maximal in dem hält, wo du ja raus willst, dann ist danach alles, was kommt, eh ein Gewinn. So. Und das versuche ich halt in allem irgendwie mitzugeben. Und so eine Geschichte kann ich jetzt echt zu jedem sagen. Und ich habe hunderte von den Gesprächen mit den Leuten so 1:1 dann geführt. Und tue es ja immer noch. Aber das ist völlig unterschiedlich von Kindheitssachen, von Selbstwert, über kenne ich nicht anders, über eine Mischung aus Alkohol und Essproblemen und alles Mögliche. Und im Endeffekt kommt es aber darauf herunter, dass du, wenn du dafür sorgst, dass es dir gut genug geht, dann brauchst du im Externen nichts. So, und das hat Simon Borowiak heißt der hat auch so ein Buch, ich glaube, das heißt Alk, ein fast sachliches Sachbuch, irgendwie so, was heißt das? Der hat beschrieben, weil der eigentlich so ein Satiriker ist, hat das so beschrieben, dass es eine Hauptmeise und eine Kollateralmeise gibt. Und die Kollateralmeise ist austauschbar. Ob das jetzt dann Zigaretten sind, ob das Alkohol sind, andere Drogen, zu viel Sport, irgendwas Exzessives, ist austauschbar, solange die Hauptmeise noch stimmt. Und deswegen gehe ich mit den Menschen fast immer an die Hauptmeisen dran, was halt im Endeffekt nur bedeutet, man redet kaum noch über den Alkohol oder muss sich gar nicht so mit dem Alkohol beschäftigen, sondern kümmert sich um den Menschen. Und wenn es dem gut geht, dann brauchst du es halt weniger. Und das ist die Grundthese davon.
Du hast jetzt, man könnte es jetzt überspitzt sagen, mehrere Formate. Es gibt ein Buch, es gibt den Podcast, es gibt dieses Mentoring. Der eine oder andere könnte ja jetzt denken, ey, da hat er sich aber ein gutes Geschäftsmodell zurechtgelegt. Mhm. Es wird wahrscheinlich, ist ja auch nichts gegen zu sagen, auch ein Geschäftsmodell sein, aber es ist wahrscheinlich auch, kann man noch, du hast gesagt, bulletproof, ich trinke nicht mehr, aber ist es auch noch so ein bisschen nach Therapie, auslaufende Therapie für dich selber? Ist es Mission? Also was trifft das so?
Es ist definitiv Mission. Also das ist halt, ich weiß nicht, ob ich das rüberbringen kann, aber es ist halt ein unfassbares Gefühl, wenn aus dem Mist, den ich gebaut habe, ich heutzutage positiv in anderen Leben mitwirken darf, sag ich mal. Und wenn dann jetzt, ob das jetzt ein älterer Mensch ist, ein jüngerer Mensch, was auch immer, aber ab dem Zeitpunkt kann ich den so ein bisschen so von der Optimismusscheibe von mir mitgeben und dann läuft deren Leben ab jetzt besser und dann sind von mir aus da auch Kinder mit drin und dann haben die auch ein fähigeres Elternteil und so weiter. Das geht halt runter wie nix, so. Und ja, natürlich biete ich was an, aber das hat auch einfach dann mit Zeitgründen zu tun, dass ich das nicht alles umsonst tun kann. Außerdem habe ich inzwischen so viele Dinge gratis rausgehauen, dass sich jeder damit stunden- und wochenlang beschäftigen kann. Also da habe ich dann jetzt, was das anbelangt, kein schlechtes Gewissen. Und auch so ist es alles sehr, sehr runtergebrochen und für jeden tatsächlich in irgendeiner Form finanzierbar, was aber auch den Hintergrund hat, dass du dich ja auch, wenn es jetzt einfach, wenn du jetzt sagst, ich habe ein Problem, schick mir mal, keine Ahnung, Mails oder wie gesagt, in dem Programm sind 108 Lektionen drin, schick mir 108 oder verschiedene Dinge, dann nimmst du das anders wahr, wenn du dafür was zahlst, als wenn du es nicht tust. Klingt doof, aber es ist tatsächlich so. Und ansonsten, ich stoße mich an nichts reich, ich habe einen langen Plan dahinter, um quasi zu finanzieren, dass das später alles über Krankenkassen funktionieren kann. Bis dahin muss das irgendwie laufen und bis dahin muss ich halt sicherstellen, dass ich die Zeit investieren kann. Das ist im Prinzip der einzige Grund dafür. Und am Anfang ist es, wie gesagt, so entstanden, dass aus dem Buch, da habe ich halt meine WhatsApp-Nummer damals reingeschrieben, da haben sich so viele Menschen auf einmal gemeldet, dass ich halt dann am Tag irgendwie 30, 40 Mal das Gleiche mehr oder weniger erzählt habe und das ging halt irgendwann nicht mehr. Da ich aber den Anspruch habe, dass wenn schon jemand in dem Moment den Mut hat, danach zu fragen, dann will ich aber auch die bestmögliche Hand reichen können. Und da ist dann halt damals dieses Programm raus entstanden, was inzwischen jetzt die dritte Version von dem Programm ist.
Ich denke bei mir immer, es gibt so viel Alkohol bei mir drumherum, also sowohl der Friedel Hirsenkötter als auch die Band, die ist natürlich durch das Irische auch völlig mit Alkohol verbunden. Irgendwie wahrscheinlich bin ich dadurch irgendwie gestellt oder so. Also ich Melde mich aber, wenn ich Anhaltspunkte finde, dass sich das ändert. Mich würde zum Abschluss noch mal einmal interessieren, du hast jetzt gerade auch schon die Tochter von deinem Gesprächspartner erwähnt, du hast aber auch schon deinen Sohn erwähnt bei diesem Prozess des Aufhörens. Wenn ihr jetzt zusammensitzt bei einer Apfelschorle, ist das Thema zwischen euch oder bist du jetzt einfach Papa und kannst zum Glück der Papa auch sein, weil du das abgehakt hast?
Ja, jetzt bin ich ja dann wirklich Papa, was ja eine Zeit lang nicht so war. Also ich fand es rückwirkend extrem erschreckend. Da war der nicht mal 2. Kinder spiegeln ein Jahr. Und dann hat der halt auch die ganze Zeit diese komische Schnabeltasse in der Hand gehabt. So, weil ich hatte ja auch immer irgendwie ein Glas in der Hand. Und ich genieße das heutzutage umso mehr, dass das halt völlig egal ist, dass ich genauso der bekloppte Papa bin wie alle anderen von mir aus auch, aber dann halt der Verlässliche oder der auch jederzeit fahren könnte oder was auch immer. Und wir sind genauso wie der Rest auch, nur dass bei uns halt entweder ein Wasser oder bei ihm mal eine Fanta am Tisch steht oder so. Ob das jetzt zwischen uns ist, zu Hause, ist das kein Thema. Er weiß, dass ich dann mal telefoniere und er weiß das so und so und er hat schon mal, er kann ja zwischen lesen und weiß, was auf dem Buch steht und so. Aber das ist zwischen uns kein Thema. Und nee, ich bin eher dankbar und froh, dass er inzwischen einen halbwegs vernünftigen, funktionierenden Vater hat. So, genau.
Auf dass das ganz lange so bleibt und auf dass er nie die Bücher und die Programme brauchen wird, wie sage ich für meinen Sohn jetzt auch gleich mit und für viele andere Söhne. Also ist auf jeden Fall ein sehr dickes Brett in unserer Gesellschaft und jeder, der dran knuspert, sollte Unterstützung bekommen. Insofern Dankeschön.
Ich habe zu danken.
Radio Hagen, der Podcast.